Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 9: Persönlichkeitsstörungen von Yasemin Kalt. Abschnitt 9.1: Störungsbild und Klassifikation. Definition: Die Persönlichkeitsstörung ist nach dem aktuellen Klassifikationssystem DSM römisch 4-TR definiert als ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht, tiefgreifend und unflexibel ist und so weiter und zu Leid oder Beeinträchtigungen führt. Definition Ende. Diese Beeinträchtigungen können im beruflichen und sozialen Bereich liegen. Persönlichkeitsstörungen unterscheiden sich von Persönlichkeitsstilen in Bezug auf Ausprägungsgrad, Rigidität und Bedeutsamkeit der Konsequenzen. Im Gegensatz zu Persönlichkeitsänderungen besteht hier die Symptomatik seit der Kindheit oder der Adoleszenz. Die Diagnose sollte jedoch erst ab dem 18. Lebensjahr vergeben werden. In der ICD-10-GM sind die Persönlichkeitsstörungen in der Kategorie F6 aufgeführt. Zur Diagnosestellung müssen neben den allgemeinen Kriterien, in Klammern sogenannten G-Kriterien, siehe Übersicht, weitere störungsspezifische Kriterien, in Klammern siehe Tabelle 9.1 im gedruckten Buch, erfüllt sein. Persönlichkeitsstörungen stellen somit eine heterogene Störungsgruppe dar, die eine genauere Festlegung durch den entsprechenden Subtyp erfordert. Übersicht: Allgemeine Kriterien für Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10-GM. F60 – Spezifische Persönlichkeitsstörungen. G1 – Die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster weichen deutlich von Normen ab. Diese Abweichung äußert sich in mehr als einem der folgenden Bereiche: erstens Kognition, zweitens Affektivität, drittens Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung, viertens zwischenmenschliche Beziehungen. G2 – Das aus der Abweichung resultierende Verhalten ist in vielen persönlichen und sozialen Situationen unflexibel, unangepasst oder unzweckmäßig. G3. Das unter G2 beschriebene Verhalten führt zu persönlichem Leidensdruck und / oder nachteiligem Einfluss auf die soziale Umwelt. G4. Die Abweichung ist stabil, von langer Dauer und hat ihren Beginn im späten Kindesalter oder in der Adoleszenz. G5. Die Abweichung kann nicht durch eine andere psychische Störung erklärt werden. G6. Die Abweichung resultiert nicht aus einer organischen Erkrankung, Verletzung oder deutlichen Funktionsstörung des Gehirns. Übersicht Ende. Im DSM römisch 4-TR werden Persönlichkeitsstörungen auf Achse 2 diagnostiziert und zusätzlich in 3 jeweils symptomähnliche Cluster eingeteilt. Im Cluster A sind Persönlichkeitsstörungen subsumiert, die durch sonderbares oder exzentrisches Verhalten gekennzeichnet sind, zum Beispiel die schizoide Persönlichkeitsstörung. Im Cluster B finden sich Persönlichkeitsstörungen mit dramatischen, emotionalen oder launischen Verhaltenszügen, zum Beispiel die histrionische Persönlichkeitsstörung. Dem Cluster C werden Persönlichkeitsstörungen zugeordnet, die sich durch ängstliche oder vermeidende Gedanken- und Verhaltensmuster auszeichnen, zum Beispiel die abhängige Persönlichkeitsstörung. Im DSM römisch 4-TR werden auf Achse 2 insgesamt 10 Persönlichkeitsstörungen unterschieden, während im ICD-10 lediglich 8 Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Abschnitt 9.2: Diagnostik. Eine besondere Herausforderung für die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen resultiert daraus, dass die Betroffenen ihre Symptome häufig nicht als auffällige oder störende Verhaltensweisen erleben, die sich von ihrem übrigen Verhalten und Erleben und damit von ihrer Person abgrenzen. Vielmehr stellt die Symptomatik ein wesentliches und stabiles Element der Persönlichkeit dar und ist somit für die Betroffenen nur schwer als Störung zu erkennen. Im Falle von Persönlichkeitsstörungen spricht man daher auch von Ich-Syntonen-Störungen, innerhalb derer die Erlebens- und Verhaltensmuster von den Betroffenen als passend und zur Person zugehörig wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu den meist als störend und fremd erlebten Ich-Dystonen Achse 1-Störungen. Die Ich-Syntonie der Symptomatik erschwert die Identifikation von Persönlichkeitsstörungen auf der Grundlage von Selbstauskünften erheblich. Daher sollte nach dem Einsatz eines Screening-Fragebogens, in Klammern zum Beispiel Fragebogen zum strukturierten klinischen Interview für DSM Römisch 4, Achse 2 Persönlichkeitsstörungen, in Klammern SKID 2, Fragebogen zur Erfassung von DSM 4 Persönlichkeitsstörungen, in Klammern ADP 4, Persönlichkeitsstil und Störungsinventar, in Klammern PSSI, zur Erfassung relevanter Symptome aus Patientensicht, immer ein strukturiertes oder halbstrukturiertes Interview, die Grundlage der Diagnosestellung bilden. Der Interviewer macht sich hierbei anhand der Selbstauskunftsdaten und des beobachtbaren Verhaltens ein Bild von der Symptomatik und sollte dabei soweit möglich auch die Auskünfte von bedeutsamen Dritten einbeziehen. Bei den strukturierten oder halbstrukturierten Interviews sind das strukturierte klinische Interview für DSM Römisch 4 Achse 2 Persönlichkeitsstörungen in Klammern SKID 2 und die International Personality Disorder Examination in Klammern IPDE als wichtigste Verfahren zu nennen. Abschnitt 9.3 Epidemiologie. Während sich die Ergebnisse zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen in der Normalbevölkerung zwischen 5-15% bewegen, in Klammern unbehandelte Prävalenz, liegen die Prävalenzraten bei Patienten, die sich bereits wegen psychischer Erkrankungen in Behandlung befinden, bei etwa 40-60%, in Klammern behandelte Prävalenz. Hierbei zeigen sich deutlich unterschiedliche Prävalenzen der verschiedenen Subtypen von Persönlichkeitsstörungen, sowohl in der Allgemeinbevölkerung, in Klammern siehe Tabelle 9.2 im gedruckten Buch, als auch im klinischen Kontext. So wurde bei psychiatrischen Patienten beispielsweise die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung mit einem Anteil von 15,2% am häufigsten diagnostiziert, während die schizoide Persönlichkeitsstörung mit einem Anteil von 1,8% nur selten festgestellt wurde. Persönlichkeitsstörungen weisen eine hohe Komorbidität sowohl mit anderen Achse-2-Störungen als auch mit Achse-1-Störungen, in Klammern vor allem Angststörungen und affektive Störungen, auf. So kann bei 60,4% der sich in Behandlung befindlichen Patienten mit Persönlichkeitsstörungen mehr als eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, wobei insbesondere zwischen paranoider und schizotypischer Persönlichkeitsstörung ein hoher Zusammenhang besteht. Abschnitt 9.4 Verlauf. Persönlichkeitsstörungen treten definitionsgemäß erstmals in der Kindheit, in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter auf und zeichnen sich durch einen stabilen zeitlichen Verlauf aus. Die tatsächliche Stabilität der Persönlichkeitsstörungsdiagnosen erweist sich in aktuellen Untersuchungen jedoch mit etwa 40% als wesentlich geringer, als es die Definition erwarten lässt. Zudem existieren bei den langfristigen Remissionsraten bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Persönlichkeitsstörungssubtypen. Während zum Beispiel schizotypische Persönlichkeitsstörungen durch eher geringe Remissionsraten gekennzeichnet sind, weisen Borderline-Persönlichkeitsstörungen oftmals gute Remissionsraten auf. Fallbeispiel: Nach einem Suizidversuch und einem nachfolgenden mehrwöchigen Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie erscheint die 18-jährige Laura verschämt und unsicher zum Erstgespräch einer ambulanten Psychotherapie. Sie berichtet über ihre durchgängig traurige und niedergeschlagene Grundstimmung. Besonders in den Abendstunden kommt es zu plötzlichen und grundlosen negativen Stimmungseinbrüchen, die zu Ein- und Durchschlafstörungen führen. Ihre starke Anspannung versucht sie entweder über Essanfälle mit darauffolgendem Erbrechen oder über selbstverletzendes Verhalten, zum Beispiel durch Schneiden mit Messern, Scherben und Rasierklingen oder Vereisen mit Deospraydosen, zu reduzieren. Seit dem Beginn ihrer Probleme in der frühen Pubertät verspürt sie eine zunehmende innere Leere und Selbsthass. Als besonders bedrohlich empfindet Laura enge zwischenmenschliche Beziehungen, weshalb sie noch nie einen Freund hatte. Auch im Kontakt mit ihren besten Freundinnen erlebt sie ein ständiges Auf und Ab. Nach mehreren stationären psychiatrischen und ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen in der Vergangenheit hat sie beim letzten Klinikaufenthalt zusätzlich zu der bereits früher diagnostizierten schweren depressiven Episode und einer Bulimia nervosa erstmals die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erhalten. Fallbeispiel Ende. Generell sinkt die Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen mit zunehmendem Alter und tritt daher in höheren Altersgruppen seltener auf. Hierbei ist davon auszugehen, dass zwar die Kriterien für das gesamte Störungsbild nicht mehr vollständig erfüllt werden, dass aber trotzdem einige Merkmale der Persönlichkeitsstörung bestehen bleiben. Während Störungen der Impulskontrolle, in Klammern zum Beispiel in Bezug auf selbstverletzendes Verhalten, mit zunehmendem Alter eher abnehmen, ist im Bereich der Regulation von negativen Affekten unbehandelt oftmals keine Verbesserung zu verzeichnen. Der Ausprägungsgrad der Symptomatik ist zudem abhängig von der Passung an die aktuellen Lebensumstände. Abschnitt 9.5 Ätiologie und Störungsmodelle. Teilabschnitt 9.5.1 Ätiologie. Die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung resultiert immer aus der Interaktion biologischer und psychosozialer Faktoren. Die einzelnen Faktoren tragen individuell unterschiedlich zur Prädisposition für eine Persönlichkeitsstörung sowie zu deren Auslösung und Aufrechterhaltung bei. Zu den biologisch relevanten Faktoren der Entstehung einer Persönlichkeitsstörung zählen der Genotyp eines Individuums, prä-, peri- oder postnatale Komplikationen, ein ängstlich vermeidendes, impulsives oder emotional instabiles Temperament, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und neurophysiologische Funktionsstörungen. Während hinsichtlich des Genotyps einige Autoren von Erblichkeitseinflüssen von bis zu 60% für das Vorhandensein von Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen ausgehen, berichtet Fiedler in Klammern 2006 über nur 3 Störungsbilder, in Klammern dissoziale, schizotypische und selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, bei denen genetische Einflüsse bisher nachgewiesen werden konnten. Vereinzelt wurden zudem Unterschiede in der serotonergen und noradrenergen Aktivität sowie subtypspezifische neurobiologische Korrelate, in Klammern zum Beispiel präfrontale Dysfunktion, bei antisozialen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen nachgewiesen. Psychosozial relevante Faktoren für die Entstehung einer Persönlichkeitsstörung stellen, in Klammern frühe und lang andauernde, traumatische Lebensereignisse, physischer, sexueller oder psychischer Missbrauch, Vernachlässigung, interpersonelle Stressoren, ein überbehütender oder ein ablehnender bis feindseliger Erziehungsstil, eine positive Familienanamnese im Hinblick auf Angststörungen, Depression und Suizidalität sowie ein Mangel an sozialer Unterstützung dar. Abschnitt 9.5.2 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Theorie. Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Theorie nach Beck und Freeman geht davon aus, dass sich im Laufe eines Menschenlebens überlebensdienliche Schemata herausbilden, die sich auf das Verhalten und die Auswahl von Handlungsstrategien auswirken. Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich dabei durch charakteristische Annahmen und durch über- bzw. unterentwickelte Strategien aus. Beispielsweise ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung durch ein außergewöhnliches, einzigartiges und überlegenes Selbstbild, durch ein durch Minderwertigkeit und Bewunderung geprägtes Bild von Mitmenschen sowie durch sich selbst erhöhende Annahmen, in Klammern, da ich etwas Besonderes bin, verdiene ich besondere Regeln, ich stehe über den Regeln, ich bin besser als andere, und Strategien, in Klammern andere benutzen, übergehen von Regeln, manipulieren, konkurrieren, gekennzeichnet. Abschnitt 9.5.3 Modell der doppelten Handlungsregulation. Im Modell der doppelten Handlungsregulation nach Sachse, in Klammern Vergleiche 2001, werden Persönlichkeitsstörungen als Interaktionsstörungen aufgefasst. Die 3 wesentlichen Komponenten des Modells stellen die Motivebene, in Klammern Ebene der authentischen Handlungsregulation, die Spielebene, in Klammern Ebene der manipulativen Handlungsregulation und die Schemata dar. Es wird angenommen, dass Menschen zentrale Bedürfnisse bzw. Beziehungsmotive, in Klammern zum Beispiel Anerkennung, Wichtigkeit oder Autonomie aufweisen, welche die interaktionelle Handlungsregulation auf Motivebene steuern, und damit die Grundlage für ein normales und authentisches Interaktionsverhalten bilden. Zugleich liegen aber bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen infolge der biografischen Erfahrung wiederholt nicht befriedigter Beziehungsmotive dysfunktionale Schemata über sich selbst, über andere Menschen und über die Beziehungsgestaltung, in Klammern zum Beispiel »Ich bin wertlos, unerwünscht und nicht wichtig« vor. Aus dem Widerspruch von Beziehungsmotiven, in Klammern zum Beispiel »Wunsch nach Wertschätzung« und Schemata, in Klammern zum Beispiel, ich bin nichts wert, resultiert ein internales Dilemma, das nur durch individuelle Strategien auf einer manipulativen Handlungsebene, der sogenannten Spielebene, gelöst werden kann. Hierbei werden Verhaltensweisen eingesetzt, die sich lerngeschichtlich durch Ausprobieren oder Modelllernen als günstig erwiesen haben, um interaktionelle Ziele zu erreichen, in Klammern zum Beispiel weinen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Diese interaktionellen Strategien sind jedoch oftmals nur kurzfristig effektiv, da die Bereitschaft des Interaktionspartners sich langfristig komplementär zur Spielebene und damit nicht mehr den eigenen Motiven entsprechend zu verhalten, mit der Zeit abnimmt und ins Gegenteil umschlagen kann. In Klammern zum Beispiel genervtes Abwenden statt Aufmerksamkeit schenken. Das Individuum erhält so eine weitere Bestätigung der bereits vorliegenden negativen Schemata, in Klammern zum Beispiel ich bin nicht liebenswert, andere Menschen sind unberechenbar, sowie positive Verstärkung für den Einsatz weiterer interaktioneller Strategien auf Spielebene. Da die interaktionellen Ziele auf Spielebene jedoch immer nur eine Verstärkung für spezifische Verhaltensweisen, in Klammern zum Beispiel weinen, gute Noten nach Hause bringen, und nicht für den Menschen an sich nach sich ziehen, ist eine Korrektur der negativen Schemata auf diesem Wege nicht möglich. Dies führt zur weiteren Aufrechterhaltung des Systems. Die einzelnen Persönlichkeitsstörungssubtypen unterscheiden sich dabei in der Art der Beziehungsmotive, der Schemata und der interaktionellen Strategien. Abschnitt 9.6 Behandlung. Die Psychotherapie stellt entsprechend der Leitlinien zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen die Behandlungsmethode der Wahl dar. In einer Meta-Analyse von Perry, Bannon und Janney zeigte sich eine signifikant höhere Verbesserung der Symptomatik bei psychotherapeutischer Behandlung im Vergleich zu Wartekontrollgruppen. In Klammern 25,8% der Patienten wiesen nach einem Behandlungsjahr keine Persönlichkeitsstörung mehr auf. Erfahrungsgemäß ist jedoch bei einer Persönlichkeitsstörung immer mit einer längeren Therapiedauer zu rechnen. Empirische Nachweise für die Effektivität der Behandlung liegen insbesondere für die Borderline, die antisoziale und die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung vor. Die Therapieempfehlungen für die anderen Persönlichkeitsstörungssubtypen resultieren bislang meist nur aus klinischer Praxis. Psychopharmaka lassen sich in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen zur Reduktion von klar definierten Zielsymptomen nutzen. So können zum Beispiel affektive Symptome durch die Gabe von Serotonin-Wiederaufnahmehämmern positiv beeinflusst werden. Überdies werden Psychopharmaka zur Krisenintervention, in Klammern zum Beispiel bei massiven Angstzuständen, oder zur Behandlung einer mit der Persönlichkeitsstörung assoziierten, komorbiden Achse 1-Störung eingesetzt. Teilabschnitt 9.6.1 Kognitive Verhaltenstherapie. Das Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie der Persönlichkeitsstörung besteht nicht in einer, in Anführungszeichen, Heilung, sondern vielmehr in der Behandlung der aus den jeweiligen Symptomen resultierenden Einschränkungen, wie Interaktionsschwierigkeiten und Störungen der Impulskontrolle. Der Therapiefokus sollte daher möglichst realitäts- und gegenwartsnah ausgerichtet sein. Die Behandlungsplanung sollte sich an klaren Regeln orientieren. In der Behandlungshierarchie nach Bohus et al. Besitzt die Behandlung von akuter Suizidalität oder Fremdgefährdung der Patienten, die zum Beispiel durch den Abschluss von Therapieverträgen unterstützt werden kann, oberste Priorität. An zweiter Stelle werden allgemeine Gefährdungen der Therapie behandelt, die eine Aufrechterhaltung und, in Klammern erfolgreiche, Weiterführung behindern, in Klammern zum Beispiel häufiges Nichterscheinen zur vereinbarten Therapie. Nach Abklärung dieser Aspekte stehen die Störungen der Verhaltenskontrolle, in Klammern zum Beispiel Wutausbrüche, sowie die Störungen des emotionalen Erlebens, in Klammern zum Beispiel ausgeprägte Vermeidung negativer Emotionen, auf Platz 3 und 4, gefolgt von Hilfestellungen bei Problemen der Lebensgestaltung, in Klammern zum Beispiel Arbeitsplatz, Partnerschaft, welche die vergleichsweise niedrigste Behandlungspriorität aufweisen. Die Psychoedukation bzw. die Aufklärung der Patienten über ihr Krankheitsbild ist ein weiterer, wichtiger Baustein in der Therapie der Persönlichkeitsstörung. Trotz der drohenden Stigmatisierung durch die Diagnosevergabe stellen eine offene Kommunikation der Diagnose und eine wertschätzende Aufklärung wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung eines plausiblen Erklärungsmodells dar. Besondere Bedeutung kommt außerdem der therapeutischen Beziehungsgestaltung zu, da sie eine zentrale Voraussetzung für Veränderungen ist. In verhaltenstherapeutischen Ansätzen geht es vorrangig um den Aufbau von sozialen Kompetenzen, Problemlösefertigkeiten und Strategien zur Angstbewältigung. Umgesetzt wird der Aufbau dieser Fertigkeiten beispielsweise durch die Anwendung spezifischer manual-basierter Trainings, in Klammern zum Beispiel Training sozialer Kompetenzen oder die Durchführung von Verhaltensexperimenten und Rollenspielen. Die oftmals begleitend zur klassischen Verhaltenstherapie durchgeführte kognitive Therapie verfolgt dagegen das Ziel der Veränderung handlungsleitender kognitiver Schemata. Dabei werden dem Patienten dysfunktionale Denkmuster aufgezeigt und kognitive Techniken und psychoedukative Maßnahmen zur Restrukturierung und Modifizierung der bestehenden Schemata vermittelt. Leixenring und Leibing bestätigen die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen in einer Meta-Analyse. Für einige Störungsbilder, in Klammern zum Beispiel dissoziale Persönlichkeitsstörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, liegen zudem spezifische Behandlungsmanuale vor, welche aufgrund der erhöhten Wirksamkeit Vorrang vor unspezifischen Behandlungsansätzen einzuräumen ist. Teilabschnitt 9.6.2. Dialektisch-behaviorale Therapie. Der bisher am besten untersuchte Therapieansatz zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, in Klammern vor allem der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ist die dialektisch-behaviorale Therapie in Klammern DBT nach Lineham. Die als kombinierte Einzel- und Gruppentherapie konzipierte Intervention zielt in erster Linie auf eine Verbesserung der emotionalen Bewältigungsfertigkeiten sowie auf eine Reduktion der Symptomatik ab. In der Gruppe findet wöchentlich das sogenannte Fertigkeiten- oder Skills-Training statt, bei dem kognitiv-emotionale und behaviorale Fertigkeiten mit den Elementen innere Achtsamkeit, Stresstoleranz, Emotionsregulation und zwischenmenschliche Kompetenzen vermittelt werden. Die Einzeltherapie erfolgt an einer Zielhierarchie orientiert und wird durch zeitlich begrenzte Telefonberatung ergänzt. Zur Wirksamkeit der DBT liegen zahlreiche Studien vor. Teilabschnitt 9.6.3. Psychoanalytisch orientierte Therapie. Das neben der kognitiven Verhaltenstherapie am häufigsten angewendete Verfahren zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen ist die psychoanalytisch orientierte Therapie. Die Aufmerksamkeit richtet sich hier weniger auf die direkte Symptomatik, sondern verstärkt auf die Persönlichkeitsstruktur im Allgemeinen. Wichtige Ansätze zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen stellen die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, in Klammern Mentalization-Based Treatment, MBT, und die übertragungsfokussierte Psychotherapie, in Klammern Transference Focused Psychotherapy, TFP, dar. Die Effektivität der psychoanalytisch orientierten Therapie konnte in der Meta-Analyse von Leixenring und Leibing nachgewiesen werden. Die gegenüber der kognitiven Verhaltenstherapie größeren Behandlungseffekte sind allerdings mit einer längeren Behandlungsdauer assoziiert. Teilabschnitt 9.6.4. Schematherapie. Die Schematherapie von Young stellt eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie dar und integriert Elemente der Bindungstheorie, der Gestalttherapie, der Objektbeziehungstheorie, der konstruktivistischen Psychotherapie und psychoanalytischen Schulen. In diesem Erklärungs- und Behandlungsmodell für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen und chronisch-psychischen Erkrankungen wird dysfunktionales Verhalten und Erleben mit biografischen Erfahrungen in Zusammenhang gebracht und erklärt. Das Ziel der Schematherapie besteht darin, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen durch die Veränderung dysfunktionaler Schemata, Bewältigungsstile und Modi bei der Wahrnehmung und Erfüllung eigener Bedürfnisse sowie beim Umgang mit, in Klammern noch, nicht erfüllbaren Bedürfnissen zu helfen. Bei einem Schema handelt es sich nach Young, Klosko und Weisser um ein in der Kindheit oder der Adoleszenz entstandenes Thema oder Muster, das aus Erinnerungen, Emotionen, Kognitionen und Körperempfindungen besteht, die sich auf den Betreffenden selbst und seine Kontakte zu anderen Menschen beziehen, in Klammern zum Beispiel Verlassenheit oder Abhängigkeit. Maladaptive Bewältigungsstile stellen dagegen Strategien im Umgang mit unangenehmen Emotionen dar, die durch Schemata ausgelöst werden. Ein maladaptiver Bewältigungsstil, in Klammern zum Beispiel Überkompensation oder Vermeiden, kann sich dabei als Verhalten, als Gedanke oder als Gefühl manifestieren und sich auch im Laufe eines Lebens verändern. In der Praxis wird die Schematherapie häufig auf die Bearbeitung vereinfachter Schemamodi, in Klammern in einem konkreten Augenblick aktive, adaptive und maladaptive Schemata und Bewältigungsreaktionen beschränkt. Die Schematherapie setzt sich aus den beiden Behandlungsphasen Einschätzung und Edukation sowie Veränderung zusammen. Phase der Einschätzung und Edukation. Die Schemata des Patienten werden identifiziert und mit Erfahrungen in der Kindheit und Adoleszenz in Verbindung gebracht. Anschließend werden maladaptive Bewältigungsstile und Reaktionen sowie aufrechterhaltende Faktoren herausgearbeitet. Zur Einschätzung der Schemata und Bewältigungsstile werden unter anderem lebensgeschichtliche Informationen aus dem Gespräch, Selbstbeobachtungen und spezifische Fragebogen, in Klammern zum Beispiel Young-Schema-Questionnaire, herangezogen. Begleitend erfolgt eine Psychoedukation. Ziel ist die Erarbeitung eines umfassenden schematheoretischen Fallkonzepts und Behandlungsplans. Phase der Veränderung. Kognitive Erlebens- oder emotionsorientierte, verhaltensbezogene und interpersonelle Techniken werden flexibel und situationsangepasst eingesetzt, um Schemata zu verändern. So werden zum Beispiel Argumente gesammelt, die der Gültigkeit eines Schemas widersprechen, oder neue funktionalere Verhaltensweisen entwickelt. Bedeutsam ist hierbei die therapeutische Beziehung, innerhalb derer der Patient den Therapeuten als gesunden Erwachsenen verinnerlicht und die Wahrnehmung und Erfüllung von Grundbedürfnissen erlebt. In der Therapiebeziehung sind eine therapeutische Haltung der empathischen Konfrontation und die Anwendung der begrenzten nachträglichen elterlichen Fürsorge, in Klammern Limited Reparenting, zentral. Für die Effektivität der Schematherapie liegen bislang zahlreiche positive Befunde für die Borderline-Persönlichkeitsstörung vor. Die Wirksamkeit für andere Persönlichkeitsstörungssubtypen wird dagegen noch in aktuell laufenden Untersuchungen überprüft.